Schön, ihr Lieben. So, als kleine Erinnerung. Es gab mal so eine Losung. Ach, ich muss ja umdrücken hier, sonst hat ja alles keinen Zweck. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und ich frage mich manchmal, schön das zu hören, aber wie kann ich das nehmen? Und wie das so ist, man sitzt manchmal mit jemandem im Büro zusammen. In diesem Fall möchte ich Heinz Engel sagen, der saß mit mir am Freitag im Büro und man spricht so vom Hötzgen auf Stöckskens und dann sagt er, eines der größten Dinge, die verhindert, dass Gottes Güte und Gnade uns erreicht, ist unser eigener Stolz. Ich habe so gedacht im Nachgang, Mann, die Weisheit von einem Missionar. Aber es stimmt, wenn es darum geht, Sünden zu bekennen. Muss ich weitergehen? Ja, da muss man einen Stopfen ziehen, Stolz raus. Wenn es darum geht, den Heiligen Geist zu empfangen. Ja, wenn der Herr mich segnen will, dann kann er das ja. Diese Demut kannst du knicken. Entweder du willst es oder du willst es nicht. Und so auch hier, wenn Gott sagt, ich will ein neues Herz haben. Mein Hauptproblem ist, dass mein Stolz das oft verhindert. Und ich will euch deswegen mit in eine ganz bekannte Geschichte nehmen, die von diesem Stolz gekennzeichnet ist. Ich nehme euch mit zu einem Mann, der theologisch hochgebildet war, eine Wahnsinnsberufung hatte und trotzdem, wie ich meine, immer wieder an seinem Stolz und an seinem Egoismus gescheitert ist und dafür auch fromme Ausreden fand. Dieser Mann ist insbesondere in der islamischen Welt sehr bekannt. Ist nicht Abraham? Und Sie kennen ganz viele Geschichten über diesen Mann. Und ich nehme euch ganz am Anfang mit in diese Geschichte hinein. Dieser Mann heißt Jona. Und ich möchte den ersten Teil meiner Predigt so nennen, Jonas Flucht aus der Berufung. Jona. Habt ihr, ja, Jona, ist klar, Jona 1, ja, ihr versteht mich, ja. Ja, Jona. Und das Wort des Herrn, so fängt das Jona-Buch an, sind ja nur 4 Kapitel, geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mach dich auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn, und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Jona. Eine sehr interessante Person, zu dem geschah das Wort des Herrn. Das war was Aktives. Gott offenbarte sich ihm als dem Propheten und sagt, du bist ein Prophet. Und in Israel, Prophet war so, Miriam, das wäre jetzt so der klassische Test für dich, wenn die Prophetie nicht gestimmt hat, dann wurden die gesteinigt. Ja, du. Ich meine, dann gäbe es wahrscheinlich in Amerika weniger Propheten, würde ich mal sagen. Nee, in Deutschland wahrscheinlich auch weniger. Aber vorher mussten die durch eine Prophetenschule gehen. Ich habe gedacht, vielleicht wäre das mal was Interessantes, wenn wir mit Miriams Hilfe jetzt mal eine Prophetenschule aufmachen würden. Und Prophetenschule musste ganz stark daran gebunden sein, wie Gott ist. Dass er gütig ist, barmherzig, von großer Güte, dass er nicht will, dass der Sünder verdirbt, das musste in der Prophetenschule als Basis gelehrt werden. Und hier war dieser Jona und da erfährt er, jetzt wahrscheinlich gerade war er beim Tapezieren seiner Wohnung oder er war in der Weinernte, er war ganz normal bei der Arbeit, auf einmal geschah das Wort des Herrn. Pack, zack, Gott offenbart sich und sagt, Jona, ist jetzt meine Interpretation, ist ja nur verkürzte Variante. Hey, ich habe einen klassischen Auftrag für dich. Du wirst jetzt Weltevangelist sein. Du wirst Zeichen setzen. Du gehst nach Ninive. Jetzt wird es problematisch. Ninive lag weit im Osten, etwa 1000 Kilometer von ihm entfernt. Das waren die Feinde Israels. Das waren die absolut brutalen. Da wusste jeder, wenn du da mit dem Gesetz in Konflikt kommst, dann hast du Probleme. Die haben das eingeführt, dass die Leute gepfählt worden sind, wenn sie nicht richtig funktioniert haben. Du musst dir mal Bilder ansehen im Internet von gepfählten Leuten. Da ist der IS momentan ein Waisenknabe gegen. Und das war eine Stadt, die war riesig groß, eine der größten Städte der damaligen Zeit. Und die Bibel drückt es sehr deutlich aus, die wussten nicht mehr, was rechts und links war. Die hatten keine Ahnung mehr. Die hatten keine Bibel, wo sie nachlesen konnten, wie Gott dachte. Und Jona wusste genau, als erstes, ich gehe nicht zu den Ausländern. Als zweites, ich gehe nie zu meinen Feinden. Ich denke eher über Sodom und Gomorra nach. Und Herr, wenn du mich herausrufst zu beten, dass wirklich vom Himmel Feuer fällt, dann bete ich gerne dafür, dass Ninive von der Erdfläche verschwindet. Dann kommt wieder Zucht und Ordnung in unser Land rein. Das war die Situation, wie das Wort des Herrn kam. Und ich habe mir gedacht, ach nee, da komme ich nachher noch drauf. Ihr sollt denken, das werde ich nur ein bisschen unterstützen. So, er war theologisch gebildet, er hörte den Herrn und dann dachte er, nee, das mache ich nicht. Und chartert sich ein Boot. Es gibt Ausleger, die sagen, der war so reich, dass er sich nicht nur eine Fahrkarte gekauft hat, sondern dass er das ganze Boot geschartert hat, um dann 4000 Kilometer über das Mittelmeer nach Südspanien, dann nimmt man an, nach Tarsis zu segeln. Bei Salomo hören wir, dass alle 3 Jahre ein Schiff aus Tarsis kam mit Gold und Silber, mit Affen und so weiter. Es war anscheinend eine phönizische Hochburg, Handelshochburg. Er wollte also nicht die 1000 Kilometer nach Ninive, sondern 4000 Kilometer auch vor dem Angesicht des Herrn fliehen. Er sagte sich, die in Ninive, die wollen uns als Volk nur zunichte machen, das sind die Feinde, das sind die religiös Verbogenen, das sind die Brutalen, zu denen gehe ich nicht. Zack, und macht sich auf. Ich habe gedacht, ich muss mit euch nachdenken, weil mir fällt der Kinnladen runter. Ach, hier habe ich noch die Karte von Tarsis, siehst du? Und von Ninive. Die hatte ich ganz vergessen. Ich war schon bei der Pause. Denk mal nach. Wenn ich das so höre, dann sage ich, wow. Ach, war ja nur Jona. Aber ich dachte, vielleicht müssen wir überlegen, wie das mit dem Missionsauftrag Gottes für die Gemeinde aussieht. Immer wenn ich durch die Lande fahre und sehe dieses Emden, dann denke ich an Mission. Ja, ich weiß nicht, wo ihr dran denkt, ihr seid noch fleischlich, ja? Mission steht da. Du kannst die Autobahn nicht mehr langfahren, ohne über Mission nachzudenken. Ich hoffe, ich pflanze hier ein Symbol ein und mache das mal ein bisschen zweckentfremdet, damit wir wirklich wieder den Herzschlag Gottes sehen. Gott möchte, dass sein Reich sichtbar wird. Und dann sehe ich die Gemeinden in Deutschland, die, wenn sie an dem M vorbeifahren, denken, ach Mann, jetzt könnte ich noch mal was Fleischliches zu mir nehmen. die denken an eine amerikanische Handelskette, aber ich möchte an den Herzschlag Gottes denken. Die Mission Gottes heißt, sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist nicht nur, dass der Sünder sich bekehrt, sondern das ist, dass das Reich Gottes sich ausbreitet in Güte, Freundlichkeit und Langmut. Und dann sage ich mir, sind wir als Gemeinden in Deutschland nicht so unterwegs, dass wir sagen, naja Gott, die Berufung lesen wir. Ich habe hier unten noch so ganz klein für die Hinteren, ganz schwer zu lesen, den Missionsbefehl aus Markus 16, 15 bis 18 geschrieben, wo Gott sagt, hey, geht hin in alle Welt und predigt die gute Nachricht, das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben sind. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Wann haben wir das letzte Mal gemacht? In neuen Zungen reden, wann hört man das noch? Schlangen werden sie auf Händen hochheben und wenn sie Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranken werden sie die Hände legen und so wird es besser mit ihnen werden. Das ist der Auftrag Jesu Christi. Und ich frage mich, sind unsere Gemeinden in Deutschland auf dem Weg nach Tarsis? Sie schaffen sich mit viel Geld ihr eigenes Gebäude, ihr eigenes Zentrum, aber gehen sie noch oder fliehen sie vor dem Auftrag des Herrn? Die ganze Diskussion, die ich in den letzten Jahren, wo die Flüchtlinge zu uns kommen, hören, Paul, wie sieht das aus? Würdest du eine Wohnung an einen Muslim vermieten? Gute Frage, nicht? Wie wäre das, wenn 5 Leute hier reinkämen vom IS? Ninive. Würden wir sie ausgrenzen oder würden wir uns danach sehen, dass sich das Reich Gottes ausbreitet? Ihr Lieben, wenn die Gemeinde Jesu Christi sich nicht aufmacht und zu den Muslimen in Deutschland geht, die jetzt da sind. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir in 20 Jahren überall Minaretts stehen haben. Gott möchte, dass sie nicht in ihrer Verlorenheit bleiben, sondern er sendet die Gemeinde los und sagt, geht, verkündigt die gute Nachricht, er ist da, er kommt. Ich meine, ich könnte verstehen, wenn er sagt, geht zu ihnen hin und sagt, Gericht Gottes über euch. So die Jona-Botschaft. Aber Jesus ist gekommen mit dem Evangelium, der nicht möchte, dass irgendein Sünder verloren geht. Wir reisen dahin in unserem eigenen Wohlstand. Aber ich dachte, persönlich nachdenken, ich muss nochmal zurückgehen hier zu dem staunenden Menschen. Für mich persönlich, wie ist es mit deiner Berufung? Die Woche saß ich in einer Andacht drin, da sagte einer, ich bin manchmal als Pastor so beschäftigt und dann sehe ich meinen Nachbarn, wie er draußen den Rasen mäht oder die Hecke schneidet. Und ich denke, naja, eigentlich müsstest du mal Zeit mit ihm verbringen, um ihm etwas von der Güte Jesu zu sagen, aber dann ist man so müde und sagt, lass mich mal in Ruhe. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich frage mich manchmal, wie wir mit unserer Berufung umgehen. Sind wir auch auf der Flucht vor dem Auftrag Gottes? Bei der Vorbereitung habe ich mich sogar gefragt, ob der eine oder andere nicht in Seenot ist, weil er die Berufung nicht lebt, die Gott ihm gegeben hat. Dass er sich mit kühnen Urlaubsplänen trägt, wo er überall noch hinreisen will, was er alles noch machen kann und trotzdem alles verpeilt. Meine erste Predigt, die ich halten durfte vor einer größeren Gruppe, ich meine jetzt nicht nur so vor einer Andacht, das waren vor 200, 250 Jungs im Jungscha-Lager in Grafenhausen im Hochschwarzwald. Ich hatte gebetet, dass Gott mir eine Predigt gibt. War ganz schwer hinzuhören, weil ich kannte das nicht, wie wenn Gott redet. Und dann gab er mir eine Predigt, die ich heute nochmal hier halten könnte, so aus dem Stegreif heraus. Er gab mir die Predigt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind derer, die darauf gehen. Und der Weg ist schmal, der in die Ewigkeit, in den Himmel führt. Und ich frage mich manchmal, wie viel von uns, die wir heute hier im Raum sind, wie viel gehen den schmalen und wie viel gehen den breiten Weg? Wir sind gewohnt, in unseren Gemeinden heute in Deutschland sehr viel über die Güte Gottes zu predigen, über die Liebe. Auf deinem Schoß fühle ich mich wohl, in deiner Nähe. Du heilst die Sehnsucht in mir. Ich finde diese Botschaft unheimlich wichtig und unheimlich gut. Aber wann habe ich das letzte Mal, so habe ich mich gefragt, meiner Berufung gemäß eine Predigt über das Gericht Gottes gehört? Und zwar das Gericht zu den Frommen hin. Wann habe ich dir das letzte Mal gepredigt, dass wenn du so weitermachst, du landest in der Hölle? Gibt es die oder gibt es die nicht? Stimmt es, was in der Bibel steht, oder eier ich rum? Ja, es gibt eine Hölle. Es gibt einen Weg zum Leben und es gibt einen Weg zum Tod. Und die Frage ist, welchen Weg gehe ich? Als Jesus mal so ernst gepredigt hat, sind ganz viele aufgestanden und sind gegangen. Und dann fragt Jesus seine Jünger, wollt ihr auch noch gehen? Vielleicht müssen unsere Kirchen erst noch mal leer werden. Es gibt diese spannende Geschichte, wo in den USA, nur da kann das ja vorkommen, weil die Waffengesetze so locker sind, einer mit der Waffe reinkommt und sagt, ich bringe jetzt alle um die ihre Knie vor Gott beugen. Aber ihr könnt vorher noch gehen, ich will nur die Echten haben. So, einer nach dem anderen verlässt den Raum und er steht dann nachher vor den Lobpreisern und vor dem Pastor und sagt und lädt durch und sagt, so, ihr seid noch übrig geblieben. Dann setze ich mich jetzt hin, jetzt dürft ihr mir predigen. Ihr seid echt. Versteht ihr? Verwässern wir nicht manchmal das Evangelium? Weil nur wer Sündenerkenntnis hat und sich bekennt zu dieser Sünde, hat Anspruch auf Gnade. Aber dazu gehört es, dass ich auch über Gericht predige. Nur dann kann ich die Gnade doch wichtigen. Denk mal drüber nach. Wo gehst du hin? Ich frage es mal so wie in der klassischen Evangelisation, wenn du heute sterben müsstest. Wo wärst du dann? Sollte jetzt Furcht aufkommen, so ist es beabsichtigt. Weil nur dann kann ich mit dir über den Ausgang reden, den Gott gibt. Unsere Berufung ist, als Kind Gottes unterwegs zu sein. Denk mal drüber nach, die Mission Gottes auf dieser Erde. Jona machte sich auf dem Staub, um vor dem Angesicht Gottes zu fliehen. Und Gott fängt an und setzt eine Sucheaktion ein. Ich lese mal ein Stückchen weiter. Darf ich noch? Wenn du Buße tun willst, gleich vorm Abendmahl ist beste Gelegenheit. Kannst du umkehren, damit du wirklich im Himmel ankommst. Dann ist Jona auf dem Schiff. Und das Schiff geht in schweres Fahrwasser. Die schmeißen alles über Bord. Typisches Beispiel, wenn du dich bekehren willst, musst du alles über Bord werfen, was dein Leben ausmacht. Und Jona schläft unten drin, das war der Richtige, nicht? So wie die Gemeinde, sie schläft, während draußen die Welt verreckt. Und dann wecken sie ihn. Und sie sagen, wer bist denn du, was machst du? Und jetzt lese ich weiter in Vers 9. Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Theologisch besser hätte es nicht ausdrücken können. Der Herr, wie der groß geschrieben, hier merkt ihr das, ja, der Gott, der für dich da ist. Da fürchteten sich die Leute noch sehr und sprachen zu ihm, warum hast du uns das angetan, denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh. Denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er aber sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, Herr wieder groß geschrieben, zum richtigen Herrn, nicht zu irgendeinem Gott, zu dem sie vorher gerufen hatten. Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Bekehrung auf dem Schiff. Hier könnte man das gut auslegen, dass Jesus ins Meer geworfen wurde um unser Sünde willen. Er starb um unseren Tod willen. Aber ich glaube, wir sollten auch hier nochmal innehalten und nachdenken. Für mich persönlich. Es ist erstaunlich, was in mir vorgeht, wenn ich mal übersehen werde und irgendwelche Ärger in mir hochgreift, wenn der Stolz um sich greift. Da ist alles über Gottes Güte, Barmherzigkeit, alles, was ich von ihm weiß, plötzlich über Bord geworfen. Wenn man vor Gott flieht, kann es einem eine Zeit lang sehr gut gehen, aber irgendwann wird Gott seine Berufung einfordern. Und mit allem Respekt sage ich, vielleicht hat der eine oder andere deswegen in seinem Leben so viele Schwierigkeiten und Probleme, weil er aus der Berufung Gottes weggelaufen ist. Für die Gemeinde. Einer meiner größten Schmerzen, die ich habe, ist, wenn ich in unsere Gemeinden in Deutschland reinsehe und merke, wie viel Zank und Streit in den Gemeinden ist. Wenn die Wellen reinschwappen und man schlimmer ist wie der Taubenzüchterverein. Nun bin ich ja ein Fan von Schalke 04 und deswegen heute Morgen ein bisschen glücklich hier. Ist ein chaotischer Club. Es gibt kaum irgendeine Sache, die da mal richtig vernünftig läuft. Aber ich denke, Gemeinde ist manchmal noch viel schlimmer. Dass wir überhaupt noch in der ersten Liga spielen dürfen, fragt man sich bei den Schalkern manchmal. Aber ich frage mich auch, warum die Gemeinde immer noch in der ersten Liga spielen darf. Geht es uns deswegen nicht so gut, weil wir den Missionsbefehl Gottes nicht mehr ernst nehmen? Wenn irgendwelche Gardinenfrage oder irgendwelche Sachen die Gemeinde mehr bestimmen als das Leid, was draußen vor der Tür ist, wo die Menschen nicht mehr wissen, was rechts und links ist, dann haben wir schon verloren. Wenn ich mich mehr über ein Gemeindemitglied ärgere als über den Schmerz, mich wundere, den Gott hat, über die Verlorenen, die draußen sind, dann stimmt was nicht in der Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich zankt und streitet, hat zu wenig Bekehrte gesehen. Weil sie hat verlernt, die Freude am Evangelium entgegenzunehmen. Ihr kennt die Geschichte, Jona wird verschluckt. Nach 3 Tagen kommt er innerlich zur Besinnung. Zwischendurch versucht er mal immer wieder sein Leben zu lassen. Das war ihm eigentlich egal. Er wollte den ganzen Stress mit Ninive nicht haben. Und Gott führt das, dass die ganze Besatzung sich auf dem Schiff bekehrt. Sie reden von dem Herrn, der barmherzig ist, der für sie da ist. Sie bringen ihm Opfer dar. Und auch Jona wird gerettet und macht sich schließlich auf dem Weg nach Ninive. Mehrere Tagesreisen weit. Nach dem ersten Tagesreise geht er rein, fängt an zu verkündigen. Und ihr kennt die Geschichte, das geht bis zum König hoch und eine ganze Stadt mit mehreren tausend Einwohnern tut Buße. Echt, da ist Billy Graham ein Waisenknabe gegen gewesen. Der geht hinein in die Stadt und sagt, hey Leutchen, hört zu, eure Stunden sind gezählt, Gott macht Harakiri mit euch, Kopf ab, jetzt ist Schluss, ihr seid außen vor. Und die treffen die richtige Entscheidung und sie sagen, wir kehren um. Und die haben es nicht heimlich gemacht, in Sack und Asche. Da gab es einen Befehl zum Fasten und Gebet, dass sich Gott erbarmt. Solche Erweckung würde ich mal gerne erleben. Solche Erweckung möchte ich gerne mal erleben. Gestern bei der Taufe, ein Pakistani kam nach vorne und er sagte, ich möchte, in gebrochenem Deutsch sagte er das, ich möchte zur Ehre Gott ein Lied singen. Das Lobpreisteam machte Platz und dann hat er ein Lobpreislied zur Ehre Gottes gesungen. Er sagte, bei uns in Pakistan, wir hatten immer Krieg, wir hatten immer Elend, da wurde mit Religion gemordet. Ich dachte, gut, dass du nicht im Mittelalter bei uns warst. Er sagte, ich möchte diesen Jesus haben, ich möchte diesem Jesus dienen, ich möchte ihm mit allem gehören, was ich bin und habe. Da dachte ich, ja, hier kehrt einer in aller Öffentlichkeit deutlich um. Der hängt sich nicht nur einfach ein Kreuz um oder klebt sich einen Fisch aufs Auto. Sondern hier ist einer, der radikal umkehrt. Und das passierte in Ninive. Das passierte auf dem Schiff. Und jetzt lese ich weiter, weil das ist das letzte. Gottes Ringen um Jona. Das Ringen um einen Rassisten. Er würde gut zur AfD passen. Er sagt, mach die anderen zur Schnecke, Herr. Du bist gut, aber dein Volk bewahre. Und hier müssen wir es sehr genau nochmal lesen. Und entschuldigt, wenn ich diese Geschichte an diesem Punkt nochmal lese, weil ich möchte euch das Herz zeigen, wie Gott mit den Leuten, mit den Versagern, die von ihm fliehen, umgeht, wie er um sie ringt, wie er um mich ringt, der ich vielleicht meiner Berufung weggelaufen bin. Er ringt nicht nur für die Leute, die auf dem Schiff sind, dass sie zum Leben durchkommen. Er ringt auch für die Propheten, für die hochtheologisch Gebildeten, die alles von Gott wissen. Um die ringt er bis zum letzten Atemzug. Und das müsst ihr euch jetzt auf der Zunge zergehen lassen und dann denken wir nochmal nach. Als das Jona dann sah, wie der alle umkehrt, steht geschrieben, aber das verdross Jona sehr. Und er ward zornig. Ey, könnt ihr euch diesen Vogel vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Wir sind gar nicht so weit davon entfernt. Ich kann mich daran erinnern, wie mal ein Mädel in den Gottesdienst gekommen ist, die hatte so einen kurzen Rock, dass du den Schlüpper sehen konntest. Ey, das gab interne Diskussionen, ob man nicht mehr zur Kleiderordnung übergehen konnte, anstatt sich zu freuen, dass jemand kommt und Jesus annimmt. Der fehlte noch die Heiligung der Kleiderordnung. Aber das kann ja später dann kommen. Aber erstmal die Annahme ist wichtig. Was würden wir sagen, wenn die Leute hier reinkommen? Ich kann mich erinnern, während der Jesus-People-Bewegung, wie die Drogenabhängigen kamen. Wie sie stoned im Gottesdienst saßen und auch zu Ruhestörern wurden. Aber ich wollte sie haben, ich will sie haben, sie sollen kommen. Und ich möchte nicht zornig sein, weil ihr Lebenswandel noch nicht so angepasst ist, so gestylt ist in frommer Weise. Vielleicht ist das manchmal auch gar nicht so gut. Ach ja, sagt Jona, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste ja, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und dass du dich das Übel noch gereuen lässt. Danke, dass du so ein Gott bist. Ich hab's ja immer gewusst, auch für diese klassischen Idioten. So nimm nun her meine Seele von mir. Das ist der fromme Selbstmord, nicht? Könnt ihr euch diesen Rassisten vorstellen? Ey, und das denke ich, das kriegt man auch noch in Gemeinden. Deswegen predige ich das hier. Das ist ein Riesenproblem, wenn wir in unsere Lande hineingucken. Es gibt fromme Leute, die sagen, man muss die Muslime kürzer machen. Und am besten ein Tsunami oder ein Erdbeben, dann machen wir unsere Hände nicht schmutzig. Nein, die Liebe Gottes muss sie erreichen. Die Liebe Gottes muss sie erreichen. Aber ich lese euch von dem Rassisten weiter, wie Gott jetzt mit ihm umgeht. Also wenn du so einer bist, dann hör jetzt genau zu, wie Gott mit ihm handelt. Du kannst das theologische Register komplett ziehen. Und jetzt geht's weiter, ich finde das so genial. Herr, ja, lieber Selbstmord, lieber Tod als Leben, ich mag dieses Elend nicht sehen. Aber der Herr sprach, meinst du, Jonah, dass du mit Recht zürnst? Und Jonah ging zur Stadt hinaus, also Seelsorge Nummer eins, verpasst er, wie Gott ihn fragt, meinst du, dass du zu Recht zürnst? Ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich durch eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Er war sich also immer noch nicht sicher, dachte, vielleicht habe ich doch noch Glück und sehe ihren Untergang. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen. Sie wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Seelsorge Nummer zwei, Gottes Güte führt zur Umkehr. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod. Das scheint ein Choleriker gewesen sein, hoch drei. Schon wieder will er den christlichen Selbstmord haben. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Gottes Seelsorge kommt. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und Jona sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gekümmert hast? Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb? Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? Versteht ihr den Herzschlag Gottes hier? Und hier endet das Buch Jona. Ich habe gedacht, vielleicht müssen wir ganz neu nochmal drüber nachdenken. Für mich persönlich. Wie viel Güte und Freundlichkeit möchte ich in meinem Leben haben? Und wie wenig antworte ich auf die Berufung Gottes für mein Leben? Wie viel Güte und Barmherzigkeit möchte ich in der Gemeinde sehen, dass die Gemeinde entsprechend lebt? Und wie viel sehe ich? Ich glaube, das Buch Jona ist eine Herausforderung für die Gemeinde und für mich persönlich. Es ist nicht nur eine schöne Geschichte für den Kindergottesdienst, sondern es ist eine ernsthafte Botschaft vom Gericht Gottes. Und es ist die ernsthafte Geschichte von der Berufung Gottes für dein Leben. Wie viele Stunden willst du noch vor dem Fernseher verbringen? Wie viele Stunden willst du deine Talente verschleudern? Du sagst, ich weiß doch nicht meine Berufung. Leb mal erst deine Berufung als Kind Gottes. Weil ich sag dir, je mehr du die Berufung nicht lebst, desto mehr konzentrierst du dich auf deine eigenen Dinge. Ist für mich sehr interessant. Seit einigen Tagen habe ich so einen Proppen im Ohr. War schon mal beim Ohrenarzt, der hat dann versucht zu pulen. Jetzt muss ich da immer was reinstreuen. Ich höre also auf dieser Seite gar nichts oder ganz wenig. Ich weiß jetzt, wie es den Leuten geht, die kein Hörgerät mehr haben. Das ist gut für einen Ehekrach. Ich muss in die eine Richtung des Ohr halten, ja. Aber ich kann auch nicht mehr sagen, da rein und da raus. Da bleibt hier innen drin stecken. Also wenn ich von der falschen Seite höre, dann bin ich gekniffen. Aber wie oft haben wir einen Proppen im Ohr, wenn Gott redet? Und das Interessante ist, seit ich den Proppen im Ohr habe, höre ich meinen Herzschlag permanent. Ist interessant, wenn du abends im Bett liegst. Ja? Du merkst langsam, wie der Schlaf kommt. Das wird langsam ruhiger. Nicht? Ich höre ganz viel von meinem Inneren. Ich höre mich auf einmal reden und denke, ey, was hast du eine komische Stimme? Ja? Das ist hochinteressant. Man hört immer nur das, was hier innen drin ist. Und ich kriege das von außen nicht mehr mit. Und so denke ich mir, ist das, wenn wir unsere Ohren verstopft haben für das Reden Gottes, dann hören wir nur noch unsere eigenen Probleme. Wir drehen uns nimmer nur um uns selbst. Wenn wir die Ohren verstopfen als Gemeinde für den Herzschlag Gottes, dass die Mission an erster Stelle steht, dass sein Reich kommt, wir hören nur unsere eigenen Probleme. Ich bin überzeugt, 99% aller Gemeindenprobleme ließen sich lösen, wenn wir den Missionsauftrag Gottes wieder ernst nehmen würden. Und ich meine nicht nur Verkündigung des Evangeliums, sondern Leben des Evangeliums. Nicht, dass du jetzt meinst, wo kannst du den Blumenlieferanten ganz schnell bekehren. Vielleicht ist es ganz gut, Mission Gottes, indem du ihm einmal freundlich begegnest. Indem du eine Handreichung gibst. Indem du dem Busfahrer vielleicht mal ein Trinkgeld gibst. Kriegt er ja selten, ja. Indem du vielleicht, Punkt, Punkt, Punkt. Reich Gottes ist viel weiter gespannt, als nur, dass du auf der Kiste stehst und predigst. Dein Leben predigt mehr als Worte, die du sagst. Aber wenn du dich mehr auf dich konzentrierst, weil die Ohren Gottes, weil deine Ohren verstopft sind, kannst du Gottes Reden nicht mehr hören und du drehst dich nur noch um dich selbst, um deine eigenen Probleme. Du bist nicht mehr bereit, den anderen zu sehen. Gemeinden, die verstopfte Ohren haben, die haben ständig Probleme mit sich selbst. Weil die hören nicht mehr, dass Gott sagt, ich habe dich hier und hier geliebt. Und ich dachte, vielleicht, wenn wir heute zum Abendmahl kommen, in zweierlei Dingen, denk mal nach. Wenn du nicht weißt, wo du hingehst, wenn Gott dich heute Nacht in die Ewigkeit abberufen würde, vielleicht sehnst du dich ab und zu da dran, aber wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, mach das doch heute klar. Dass du zum Abendmahl kommst und sagst, hier ist alles bereitet, da ist Jesus für mich gestorben. Herr Jesus, ich komme, wie ich bin. Machst einen Bekehrungsmarsch nach hier vorne und sagst, ich will den Bund mit dir, den du mir anbietest, ganz neu festmachen. Wenn du kommst und sagst, hey, ich bin der Berufung weggelaufen. Ich habe mich in mein Privatleben zurückgezogen. Mir war alles zu viel und ich schimpfe über die schlimme Welt. Schimpfe auf die Politiker, die sollen sich mal bewegen, die sollen mal Ordnung schaffen. Nochmal kleine Klammer auf, die Ordnung kommt nicht durch die Politiker, sondern die kommt durch die Kraft Jesu Christi in unserer Welt. Und wehe, wenn die nicht mehr da ist, dann möchte ich nicht mehr hier in dieser Erde verweilen. Dann komm und mach deine Berufung wieder fest als Kind Gottes. Lass dir den Proppen aus dem Ohr rausholen, damit du wieder erfährst, wie wertvoll du bist. Wenn du schmolzt, weil du Schwierigkeiten mit der ganzen Flüchtlingssituation in Deutschland hast, wenn du deinen Mund nicht auftust, um nicht als rechtsradikal geoutet zu werden, aber wenn du schlimme Gedanken hast, dann wird es Zeit, dass du dich bekehrst. Dann wird Zeit, dass du dich bekehrst, dass du dieses neue Herz bekommst. Weil wie willst du sonst dem Fremdling dienen? Wie Jonas sich letzten Endes entschieden hat nach der Seelsorge Gottes, weiß ich nicht. Aber wenn du kommst, du kannst eine Herztransplantation bekommen, wenn du nach vorne kommst zum Abendmahl und sagst, Herr Jesus, ich möchte deine Kraftwirkung erleben. Denk drüber nach. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass sie schon mal kommen. Wolltet ihr das Lied jetzt erst singen oder nachher singen? Jetzt singen, danach, okay. Dann machen wir das so, dann werde ich das Mahl segnen, so wie der Herr Jesus das gesegnet hat. Als er nämlich in der Nacht, wo er verraten war, das Brot nahm, sprach und sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ich lebe, weil er lebt. Ich lebe, weil er für mich gestorben ist. Ich lebe, weil er mich angenommen hat. Das Wort des Herrn geschah zu mir, dass ich weiß, er ist für mich da. Er ist für dich da. Sein Leib gegeben für dich. Und er nahm den Kelch nach dem Mahl und segnete ihn. Nach dem Mahl, der Kelch des Elias. Sagt, das ist mein Kelch, mein Blut vergossen für dich. Das ist mein Bund, den ich mit dir mache. Trink davon. Zu einem Bund gehört es immer, dass beide Parteien gegenzeichnen. Komm, zeichne gegen, sage ich mit meinen Worten, dass du Leben und volle Genüge empfangen kannst. Dass du Vergebung deiner Schuld zugesprochen kommst, dass du heute rausgehst und sagst, ich weiß, der Himmel wartet auf mich, weil er hat mir alles gegeben. Er hat mich freigesetzt von meiner Sünde und Schuld. Er hat mir den Ohrenproppen rausgenommen, dass ich wieder hören kann, wie Jünger hören. Dann komm und mach deine Berufung wieder fest, als Kind Gottes zu leben in dieser Zeit. Lass uns einen Moment im stillen Gebet nochmal nachdenken, was wirklich hängen geblieben ist von der kleinen Jona-Predigt heute. Herr Jesus, das Ninive Berlin wartet auf deine Gnadenerweisung. Und ich möchte deinen Segen auf uns erbitten, dass er auf uns kommt, dass wir gemäß der Berufung und des Auftrags, den du uns anvertraut hast, leben können. Dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Dass der Stopfen des Stolzes weggenommen wird und wir uns aufmachen, dein Heil zu verkündigen und zu leben. Und ich bete, dass dieses Mahl uns zur Stärkung wird, dass wir es glauben und erfassen können, dass du für uns da bist. Amen.